Wir werden Gemeinschaft haben über das Buch Maleachi. Es ist bekannt, es ist das letzte Buch der Heiligen Schriften im Alten Testament ist. Es ist in gewisser Weise sehr ähnlich wie das letzte Buch im Neuen Testament. Die Art, wie Gott zu seinem Volk spricht. Das Buch Offenbarung in den ersten drei Kapiteln, Gottes Sprechen zu seinem Volk, da können wir merken, dass sein Reden nicht lehrmäßig ist. Gott ist nicht an Lehre und Doktrin interessiert. Viele von uns sind sehr für Doktrinen und Lehren, aber Gott ist nicht so sehr dafür. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Wahrheit brauchen, aber Gott kommt es auf unseren geistigen Zustand an. Nicht wie viel du weißt, sondern unser geistlicher Zustand, was wir sind. Du kannst noch so viel wissen und viele von uns kennen bestimmt die Bibel. Manche haben sie seit über 50 Jahren gelesen. Viele haben so viele Botschaften gehört. Aber Gottes Frage ist, nachdem du so viel gehört hast, was ist dein Zustand heute? Oder was ist der Zustand der Gemeinden? Wenn der Herr zurückkommt, selbst jetzt, ehe er zurückkommt, fragt er uns nicht, Chelsea, wie viel von der Bibel weißt du? Zitiere mir mal Hebräer 12. Ich glaube nicht, dass er uns so testen wird. Aber er wird fragen, nachdem du so viel gehört hast und weißt, lebst du mich jeden Tag? Ist dein Zustand gemäß dem, was du weißt? Wie viel Wirklichkeit haben wir? Sind wir lebendig? Hören wir jeden Tag sein Sprechen und sind ihm gehorsam? Was ist der Zustand der Gemeinden? So viele Jahre haben wir über die Einheit geredet. Ich habe so viel über Einheit gehört. In dem letzten halben Jahrhundert. Aber was ich unter Gottes Volk gesehen habe, auch unter uns selbst, so viel Kämpfen und Zwietracht, Entzweiung, keine Einheit. Keine Einheit. Wir reden über Leben. Aber wenn wir unseren Mund öffnen, geht es jedes Mal um Lehre. Doktrin, mehr Lehren, Auslegung der Bibel, Interpretation der Bibel. Du hast deine Ansicht und ich meine. Wer hat recht und wer nicht? Am Ende gehst du deinen Weg und ich meinen. Was ist in den Familien? Wie sieht es da aus? Leben wir Christus im Familienleben zusammen? Wie ist der Zustand? Wir sprechen davon, Erstlingsfrüchte zu werden. In deinem täglichen Leben, diese Woche, als du dich vorbereitet hast für die Konferenz. Hast du so einen Wunsch in deinem Herzen, eine Erstlingsfrucht zu sein? Strebst du dem nach in deinem täglichen Leben, in jeder Situation, Christus zu gewinnen? Der Herr ist nicht daran interessiert, wie viel du weißt. Selbst wenn du die Wahrheit kennst, na und? Natürlich ist es besser, die Wahrheit zu kennen, besser als nichts zu wissen. Aber Wie steht's mit deiner Beziehung zu ihm? Wenn der Herr etwas sagt, er spricht zur Gemeinde in Laodicea. Die Gemeinde in Laodicea dachte, wir sind so reich. An was reich? Reich an Kenntnis in der Bibel? Reich an was? Geld? Braucht der Herr dein Geld? Nein. Nicht mal einen Pfennig. Ihm gehört alles im ganzen Universum. Sie waren wahrscheinlich reich an Bibelwissen. Ich habe mit einem Heiligen gesprochen. Wenn ich diese sieben Gemeinden in Offenbarung hätte anordnen müssen, dann hätte ich ganz bestimmt Philadelphia ans Ende gestellt. Das sollte das Letzte und Höchste sein. Philadelphia ist die wunderbarste Gemeinde. Das sollte am Ende all der sieben Gemeinden stehen. Das hat der Herr aber nicht gemacht. Glaubst du, er hat einen Fehler gemacht? Nein, der Herr macht nie Fehler. Er hat die Gemeinde in Laodicea ans Ende gestellt, ganz ans Ende. Sag mir, warum? Weil du vielleicht einmal, vielleicht letztes Jahr oder vor 5 Jahren, wie die Gemeinde in Philadelphia gewesen bist, sein. Du hattest die brüderliche Liebe. Du warst völlig abhängig vom Herrn, heilig. Und der Herr gab uns eine offene Tür. Alles hängt von ihm ab, wir brauchen keine Kraft, wir brauchen ihn. Du warst vielleicht wirklich wie die Gemeinde, oder ihr wart wie die Gemeinde in Philadelphia. Vielleicht aber war das vor 2 Jahren oder vor 10. Und was ist heute? Die Gefahr ist immer, dass am Ende du in Laodicea endest. Das heißt, liebe Geschwister, es ist nicht so einfach, in einem gesunden, wunderbaren, lebendigen, geistlichen Zustand zu bleiben. Diesen Zustand aufrechtzuerhalten ist sehr schwierig, sehr schwer. Ich erinnere mich hier in den USA, in Los Angeles, 1968 bis 1971 waren wir wie das Paradies. Aber nach 1972 sind die Gemeinden bergab gegangen. Und was war das Ergebnis am Ende? Babylon. Am Anfang, die Gemeinde in Ephesus, als sie begann, war eine wunderbare Gemeinde. Es bedeutet, das erstrebenswert. Der Brief des Paulus an die Epheser ist wunderbar. Aber in Offenbarung sagt der Herr, ich habe etwas gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und der Herr sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Leuchter wegnehmen. Jemand hat mich gefragt vor kurzem, was bedeutet das, den Leuchter wegnehmen? Das ist einfach. Er ist weg. Wenn du dies wegnimmst, ist es nicht mehr da. Der Bruder, der das fragte, ist selbst Wirtschaftsprüfer. Ich sagte, wenn dass die Regierung deine Lizenz wegnimmt, was dann? Was ist dein Beruf? Augenarzt, wenn deine Lizenz weggenommen wird von der Behörde, was bist du dann? Dann musst du die Praxis zumachen. Wenn der Herr also den Leuchter wegnimmt, ist klar gesagt, die 7 goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. Wenn die Leuchter weg sind, heißt das, sie sind nicht mehr die Gemeinde. Du kannst sagen, ich stehe auf dem Grund, aber wo ist der Leuchter? Du machst vielleicht deine Praxis weiterhin auf, aber du hast keine Lizenz zu praktizieren. Und wenn du das trotzdem tust, ohne Lizenz, landest du wahrscheinlich im Gefängnis. Nicht so einfach. Nicht einfach. Am Ende der Bibel ist der Herr nicht darum, kümmert sich nicht darum, bist du die Gemeinde, seid ihr die Gemeinde, steht ihr auf dem Grund? Nein. Was ihn interessiert, ist dein Zustand. Du hast einen Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du wirst begraben werden, auf dem Grund begraben, im Grund begraben werden. Es ist nicht das, was wir sagen, dass wir sind oder denken. Es kommt auf Gottes Urteil an, was er sagt, das zählt. In der Schule denkst du vielleicht, oder an der Uni, ich habe die höchste Auszeichnung, summa cum laude. Aber es heißt, nein, 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 du bist durchgefallen. Wer hat recht, wenn die Uni das sagt? Wir müssen alle erkennen, was ist unser Zustand. Hier im letzten Buch der Schrift im Alten Testament ist es genau wie in Offenbarung. Der Herr spricht nicht über Lehre, sondern er sagt, du bist gefallen, unheilig, verdorben. Ihr habt die Priesterschaft zerstört. Ich werde eure Opfer nicht mal annehmen. Der hat viel zu sagen, nicht über die Lehre, der Herr interessiert sich für ihren Zustand und er spricht insbesondere über die Priesterschaft, so wie in Offenbarung. Der Sohn des Menschen wandelt unter den goldenen Leuchtern. Was ist er für ein Sohn des Menschen? Der aus Matthäus, Markus, Lukas, Johannes? Nein. Er ist jetzt auferstanden auf dem Thron. Das himmlische Heiligtum, das nicht von Händen gemacht ist, hineingegangen. Und er ist der große himmlische hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Solch ein Mensch unter den goldenen Leuchtern, das zeigt, dass die Gemeinde eine heilige, königliche Priesterschaft ist. Sonst würde dieser hohe Priester dort nicht dienen und umherwandeln im Allerheiligsten. Deshalb ist im allerletzten Buch der Schrift in Maleachi spricht der Herr so stark, ihr Priester. Er spricht zur Priesterschaft. Warum zur Priesterschaft? Weil es das Wichtigste ist unter Gottes Volk. Gottes Volk sollte ein Königreich von Priestern sein. Aber wenn die Priesterschaft korrupt ist, wird die ganze Nation dahin sein, wird korrupt sein. Ja, so wie als der Herr auf die Erde kam, zum ersten Mal, die ganze Priesterschaft, der Obersten, der Hohepriester, die Ältesten, Schriftgelehrte, Pharisäer, waren alle korrupt, verdorben. Das Ergebnis war, dass die ganze Nation. Wir müssen auf dieses letzte Buch der Bibel achten. Es sind nur 4 Kapitel. Ihr habt also 4 Jahre, es zu lesen. Im Englischen sind es 4 Kapitel. Lernt nicht nur die Lehre, die Doktrin. Betet darüber. Prüft, Herr, sprichst du hier über mich? Natürlich, wenn du denkst, du bist kein Priester, dann brauchst du es nicht zu lesen. Aber wenn wir die Priesterschaft ausüben wollen, dann ist das Buch Maleachi für uns, für dich. Du kannst es vergessen, dieses Buch, wenn dich die Priesterschaft gar nicht interessiert. Weil der Herr hier die Priester anspricht. Lasst uns zu diesem Buch kommen, dem Buch Maleachi. Der Name Maleachi, da weiß niemand, ob es der Name des Propheten ist oder ob man gar nicht weiß, wer dieser Prophet war. Aber er ist der Bote des Herrn. Malachi bedeutet mein Bote. Das hebräische Malach bedeutet ein Bote, ein Gesandter, der gesandt ist. Und Malachi bedeutet mein Bote. Wenn du die Septuaginta liest, das habe ich hier für eure Info aufgeschrieben, sie nennt es Angelos, Engel, die griechische Übersetzung. Auch Engel, aber die Hauptbedeutung ist Bote in diesem Zusammenhang. Wie im Buch der Offenbarung, wo der Herr nicht zu den Gemeinden spricht, sondern zu den Boten der Gemeinden. Viele Übersetzungen sagen zum Engel der Gemeinde. Ich bin mein ganzes Leben schon in den Gemeinden gewesen. Ich bin in der Gemeinde in Manila aufgewachsen. Ich habe nie einen Engel gesehen bisher. Ich habe auch keinen sprechen hören. Aber ich habe so viele Boten, die der Herr gesandt hat, gesehen, die gesandt waren, um zu sprechen. Aber sind diese treu? Es ist nicht leicht, ein Bote zu sein. Bist du ein Bote? Was ist ein Bote? Ein Gesandter. Ich frage hier mal Bruder Immanuel. Was ist ein Bote? Wenn du dich beworben hast um den Job eines Boten, was machst der dann? Was machst du dann? Wessen Botschaft übermittelst du dann? Deine eigene? Ja, du überbringst Botschaften, aber nicht deine eigenen. Du bist nicht angestellt, deine eigene Botschaft zu schreiben und zu übergeben. Du übermittelst die Botschaft, die Nachricht, die dir der Sender, Absender gegeben hat. du liest es vielleicht und sagst dann, oh, die mag ich nicht, diese Nachricht, diese Botschaft. Ich ändere es mal ab. Diese Botschaft ist nicht so gut. Ich stimme da nicht mit überein. Ich werde sie abändern. Nachdem du sie abgeändert hast, bist du dann immer noch ein Bote. Was dann? Du bist ein Betrüger. Bist untreu. Du bist nicht ein treuer Bote. Du bist kein Bote mehr. Es ist schwer, das zu erkennen. Im Buch der Offenbarung sind es die Ältesten. Die Brüdergemeinde denkt, es gibt keine Ältesten mehr, so nennen sie sie verantwortliche Brüder. Und viele Denominationen sprechen von den leitenden Brüdern. Die Bibel sagt aber nicht, er ist ein verantwortlicher Bruder. Bedeutet das nur, du hast Verantwortung und die anderen nicht? Du bist der leitende Bruder. Alle folgen dir also. Der anführende, leitende Bruder. Wo leitest du die Heiligen hin? In unserer Gemeinschaft hier in Fountain Valley habe ich mal gesagt, keine leitenden Brüder mehr. Was? Weil sonst sagt am Ende jeder, ich bin nicht verantwortlich. Stefan ist verantwortlich. Bruder Emery ist verantwortlich. Nicht ich. Bist du da sicher? Ich sagte den Brüdern, von jetzt an gibt es keine verantwortlichen Brüder mehr. Keine leitenden Brüder mehr. Wir nennen alle dienende Brüder, weil du ein Diener bist, weil ihr Diener seid. Und du sagst, ich bin der verantwortliche Bruder. Das habe ich gehört. Ich bin verantwortlich für die Gemeinde hier. Meine Güte. Und was, wenn du falsch liegst? Ich bin der leitende Bruder. Was ist mit dem leitenden Mann in diesem Land jetzt hier? Willst du solch einem Leiter folgen? Die Brüder müssen Diener sein, Dienende. Du dienst, du leitest nicht. Das ist sehr irreführend. Wirklich irreführend. Weil die Person, die leitet, dann denkt, ich bin jemand. Und die anderen sagen, oh, ich bin nichts. Wir sind die nichts sind und folgen dem, der denkt, er ist was und wohin leitet der dann? Ist kein Witz. Ich habe das gesehen, die ganzen letzten 50 Jahre. Eine Gruppe von Niemanden und von Nichtsen, die dem einen folgen, der jemand ist, der etwas ist und alle irgendwohin leitet, irre leitet. Versuche nicht ein Leitender zu sein. Wir sind nichts. Wir haben nur einen, der leitet. Unser Herr Jesus. Wir folgen dem Lamm, wo es hingeht. Denn wenn du denkst, du bist der Leiter, der Leitende, möchtest du immer die Leitung haben. Egal, ob du Bruder oder Schwester bist. Solange du denkst, du bist der Leitende oder die Leitende,
dann hast du Schwierigkeiten und die anderen werden Schwierigkeiten mit dir haben. Nein, folge dem Lamm. Er ist unser einziger Leiter, unser einziger Leitende und Meister. Der Herr sagt, einer ist euer Meister, einer ist euer Führer. Wir haben nur ein Haupt in der Gemeinde, Christus, das Haupt über alle Dinge der Gemeinde gegeben. Du und ich, wir haben nichts zu entscheiden. Wir müssen ihn fragen. Wir müssen ihn fragen. Ein Bote zu sein bedeutet, dass du die Botschaft sprichst, die der Herr diesem Volk geben möchte. Nicht deine eigene, meine eigene. Es ist nicht einfach, ein Bote zu sein, weil du musst den Sender kennen, den der sendet. Wenn du nicht weißt, was seine Botschaft an sein Volk ist, was für eine Botschaft wirst du dann überbringen? Öffne die Bibel, mach die Augen zu, öffne die Bibel, Galater 1. Okay, Galater 1, das ist die Botschaft. Nein, nicht so. Du musst den Herrn kennen, was in seinem Herzen ist, was er zu uns sagen möchte. Du musst ein Suchender sein und ein reines Herz haben. Dein Verstand muss erneuert sein. Er muss zu dir reden. Was denkst du, wenn Malachi ein Botschafter ist? Ich weiß nicht mal, ob das sein Name ist, weil Malachi heißt mein Bote. Wer immer es war, du und ich, wir müssen wissen, was, Herr, was möchtest du deinem Volk sagen? Deswegen hat der Herr zu den sieben Gemeinden, zu den Boten der Gemeinde gesprochen. Wenn sie treu sind, werden sie das sagen, was der Herr zu ihnen spricht. Aber offensichtlich waren sie leider nicht treu. Im Buch Offenbarung sollten die Boten die Sterne in seiner rechten Hand sein. Die Sterne scheinen in der Finsternis und geben dir die Richtung, die der Herr möchte, was er spricht. Und du musst in seiner rechten Hand sein, in seiner Autorität. Du musst unter seiner Autorität sein, sonst machst du deine eigene Sache und bist nicht mehr ein Botschafter. Nicht mehr ein Bote. Das haben wir gesehen, wie der Papst. Ihr alle wisst nichts und hört auf mich. Ich bin der Papst. Wenn das so ist, wenn das der Fall ist, dann ist es aus. Dann kann der Herr nichts tun, nichts mehr tun. Der Herr braucht treue Boten. Jeder von uns, wenn wir sein Sprechen empfangen, dann musst du treu sein, das zu reden, was der Herr redet. Füge kein Wort hinzu und nimm kein Wort weg. Sei einfach treu, selbst wenn die Leute nicht gern hören möchten, musst du trotzdem treu reden. Wie bei Hesekiel. Der Herr sagte: Sprich zu ihnen, was ich dir sage. Ich weiß, sie sind ein halsstarriges Volk, sie werden nicht auf dich hören, aber trotzdem musst du reden, was ich sagen möchte. Wenn du es nicht machst, werden nämlich ihre Sünden auf deinem Haupt sein. Aber Herr, die werden sowieso nicht auf mich hören. Ob sie es hören wollen oder nicht, du musst reden, was Gott redet. Es ist nicht deine Entscheidung,
ob die Leute es mögen oder nicht. Normalerweise möchte niemand hören, was Gott redet, leider. Leider. Aber bist du ein treuer Bote, der nichts verändert? Das Wort, oh, das ist grammatisch falsch, oder da stimme ich nicht mit überein, wie das gesagt ist, das ändere ich. Nein, ändere nicht. Sprich treu, was der Herr spricht. Sieh dieses Land heute an. Keiner redet die Wahrheit. Wenn du zu den Hauptmedien gehst, die Nachrichten, sie reden keine Wahrheit, sondern das Gegenteil. Sie reden Lügen. Sie sind nicht Boten der Wahrheit, für die Wahrheit. Sie sollten nicht Nachrichten heißen, sondern Lügen, weil sie den Menschen nicht die Wahrheit sagen. Sehr schwer, die Wahrheit zu hören heute. Und wie steht's mit uns? Wir müssen wissen, was Gott macht, was er tut. Der Herr braucht heute Boten, seine Boten. Mein Bote, sagt der Herr. Die Last, das Wort des Herrn durch meinen Boten. Maleachi. Ein wunderbares Wort. Denn es ist Gottes Botschaft für diese bestimmte Zeit. Wir müssen glauben, dass Gott in jedem Zeitalter spricht, um seinen Willen in jedem Zeitalter zu vollbringen. Nicht vor 10 Jahren, nicht vor 50 Jahren, nicht vor 500 Jahren, zur Zeit von Martin Luther. Was ist Gottes Sprechen heute? Was ist seine Botschaft heute? Bist du ein Bote? Die Last, das Wort des Herrn an Israel durch Maleachi, seinen Boten. In dieser Zeit. Das ist die letzte Botschaft hier vor dem Kommen des Herrn Jesus Christus. Es gab eine lange Zeit, in der der Herr nicht mehr gesprochen hatte, bis zu Johannes dem Täufer. Deshalb sagt er hier am Ende, ich werde meinen Boten senden. Das war Johannes der Täufer. Ich glaube, nicht viele Leute hörten ihn gerne. Aber er ist der Bote. Zu der Zeit war alles krumm. Und wie ist es heute, in unserer Zeit? Ist da alles so gerade? Nichts ist gerade. Alles ist so krumm, wie es irgend geht. Du kannst nichts Gerades finden heute, nichts Wahrhaftiges, Ehrliches. Das ist sehr schwierig. Möchtest du sein Bote sein? Amen. Wenn du Gottes Botschaft zu seinem Volk sprichst, besonders zu deinen Freunden und deinen Familienmitgliedern, sprich die Wahrheit in Liebe zu ihnen. Streite nicht, sondern sprich die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit reden, brauchen wir nicht streiten oder argumentieren,
Nein, nein. Denn wenn du treu bist und die Wahrheit redest und dein Geist ist dabei, wenn du die Wahrheit in Liebe redest, wie Paulus sagt, dann wird der Heilige Geist dich unterstützen. Und da ist Kraft in so einem Reden. Dann brauchst du nicht zu streiten. Die Wahrheit ist sehr kraftvoll. Sie wird die Leute frei machen. Wie der Herr sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von Finsternis, von Lügen, frei von so vielen Bindungen und Gefangenschaften. Heute braucht der Herr solche Boten. Ob du jung bist, lob den Herrn, das ist gut. Leute werden sagen, oh, glaube ich nicht, ich habe was anderes gehört. Aber du musst ihnen sagen, was du gehört hast, ist nicht die Wahrheit. Aber das ist die Wahrheit, was ich dir sage. Die Wahrheit ist so wunderbar. Deswegen muss der Herr unsere Lippen heiligen. Denn der Mund spricht, aus unserem Herzen spricht der Mund. Der Herr muss uns ein wahrhaftiges Herz geben. Unser Denksinn muss erneuert werden. Und wir müssen ein Ohr haben, zu hören, was der Geist heute, jetzt spricht. Nicht vor 10 Jahren, vor 14 Jahren, vor 40. Die Leute sagen, oh, vor 50 Jahren hat der Bruder so und so und Bruder so und so. Vergiss das so. Wir müssen hören, was der Geist zu uns heute spricht. Das ist sehr wichtig, weil wir leben in diesem gegenwärtigen, ganz besonderen, in dieser ganz besonderen Situation. Viele Leute werden es nicht gerne hören. Wir reden über die Priesterschaft seit über 4 Jahren. Die wahre Ausübung. Wir reden über die Praxis, nicht die Lehre. Viele mochten es gar nicht. Weiß nicht warum, aber sie mögen es nicht. Wir reden über die wahre Anbetung. Und die Menschen sagen, oh, was meinst du? Singen, das ist für mich die Anbetung. Aber das ist nicht die Anbetung, die Gott will. Er will eine besondere Anbetung. Es gibt viele Arten. Wenn du dich niederbeugst, das ist auch eine Art Anbetung. Das ist sogar die wörtliche Übersetzung. Aber denkst du, Gott ist zufrieden, wenn du und ich uns 3-mal niederbeugen, das ist Anbetung und dann gehen wir jetzt nach Hause. 10 Lieder singen. Manche wurden beleidigt, weil ich sagte, aber Vater rufen ist nicht Anbetung. Ich habe gesagt, das ist Sohnschaft. Das ist die Sohnschaft, aber das ist nicht die Anbetung. Der Geist der Sohnschaft kommt zu uns und wir sagen, aber Vater, wunderbar. Ja, das müssen wir rufen, aber es ist nicht Anbetung. Es ist die Sohnschaft. Und da sind sie nicht froh. Naja. Aber Gott sagt uns ganz klar, die wahre Anbetung ist im Geist und mit der Wirklichkeit der Opfer, die wir dem Vater bringen. Das ist die Anbetung, die Gott sucht und wünscht. Selbst Petrus hat es sehr klar gesagt. Die Gemeinde ist ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft. Geistliche Opfer darbringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das steht geschrieben, schwarz-weiß, Es gibt keinen anderen Weg, das zu verstehen, denke ich. Aber wenn die Menschen das nicht hören mögen, okay. Die Priesterschaft ist etwas ganz Besonderes. Wenn du Malachi liest, wirst du sehen, der Dienst der Priester ist ganz anders als jeder andere Dienst für Gott. Ganz anders. Maleachi, mein Bote. Ich hoffe, dass dies in vielen von uns den Wunsch erweckt, sein Bote zu sein, euren Familienmitgliedern gegenüber, für eure guten, lieben Freunde. Viele sind noch irgendwo draußen. Bete für sie, egal wo sie sind. Geh nicht nur einfach und sprich. Wir brauchen viel Gebet. Nicht ein allgemeines Gebet, sondern vor dem goldenen Räucheraltar. Wir müssen lernen. Hier im Buch Malachi können wir viel lernen. Amen. Mein Bote. Ihr seid sein Bote. Wunderbar. Emmanuel, sei ein Bote des Herrn. Lobe den Herrn. Der Zustand der Priesterschaft war schrecklich. Gar nicht gut gefallen, besonders nachdem sie von Babylon wieder nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Am Anfang, nach ihrer Rückkehr, war es okay. Es war nicht wirklich in Ordnung, weil sie viele heidnische Frauen hatten, mitgebracht hatten und ihre Götzen. Das war ein Mischmasch, ein Durcheinander. Esra, Nehemia, könnt ihr sehen. Zurückkommen war wunderbar auf der einen Seite. Sie kamen nach Jerusalem zurück, legten den Grundstein und fingen an, Opfer darzubringen. Andererseits gab es so viel Vermischung. Und das wurde nicht besser im Lauf der Zeit. Es ist immer leichter hinunterzugehen als hinauf. Das ist unsere Erfahrung. Etwas hinauftragen ist schwieriger, als es fallen zu lassen. Da musst du nichts machen. Die Schwerkraft hilft dir. Es ist leicht hinunterzugehen. Als der Herr das erste Mal kam, was war da der geistliche Zustand? Was sagte Johannes der Täufer über sie? Ihr, wie nannte er sie? An Otterngezücht. Ist das dein Ernst? Johannes der Täufer muss sehr mutig gewesen sein. Otterngezücht. Das sagte er nicht zu Kriminellen, sondern zu den Schriftgelehrten und Pharisäern in den hohen Positionen dort. Ihr Otterngezüchte. Wer hat euch geheißen, zu kommen und getauft zu werden? Das war der Zustand. Das heißt, sogar das Wort in Malachi hat sie nicht verändert. Ihr Zustand ist nicht besser geworden. Nachdem du das gelesen hast, merkst du, sie sind wo ganz anders, nicht von dieser Welt. Erstaunlich. In der Gliederung Römisch 2 lass uns das Wort in Malachi lesen. Vers 2. Das schätze ich wirklich, das Wort des Herrn. Das letzte Buch im Alten Testament. Kapitel 1 in Malachi, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Erstaunlich, wirklich erstaunlich. Solch einem Zustand fängt der Herr doch so an zu sagen, ich habe euch geliebt. Vielleicht hätte er sagen sollen, ich bin nicht so sicher, ob ich euch noch liebe. Er hat sie erinnert, ich habe euch geliebt von Anfang an. Habe ich euch lieb. Er erinnert sie an seine Liebe. Erinnert euch das nicht an, was der Herr der Gemeinde in Ephesus sagte? Ihr habt eure erste, beste Liebe verlassen. Das heißt, der Herr liebte sie immer noch und ihm liegt an ihrer Liebe. Wie steht's mit deiner Liebe für den Herrn? Der Herr wird dich fragen, liebst du mich? So wie er den Petrus fragte. Er hat ihn dreimal gefragt. Ich glaube, Petrus war sehr verlegen und beschämt wegen dem, was geschehen war, weil der Herr sagte, der Hahn wird dreimal krähen. Und er hat den Herrn dreimal verleugnet. Und hier kommt der Herr in Auferstehung und fragt, liebst du mich, Petrus? Herr, ich liebe dich, das weißt du. Der Herr fragt nochmal, liebst du mich, Petrus? Es war schwer für ihn zu sagen, Herr, ja Herr, ich liebe dich. Und der Herr fragt nochmal, liebst du mich? Petrus sagt, Herr, du weißt. Hat er ihn geliebt? Ihr sollt Petrus fragen. Ich kann nicht für ihn reden. Aber was ist mit dir heute, wenn der Herr fragt? Es ist einfach zu sagen, Herr, ja Herr, ich liebe dich. Und dann gehe ich weg und tue meine Sache. Vieles, was ihn beleidigt. Und wenn er sagt, hör auf, dann mache ich einfach weiter und dann sage ich, Herr, ich liebe dich. Liebst du mich, John? Nach allem, was geschehen war am Morgen, jetzt ist schon Abend und ich werde dich sagen, oh Herr, du weißt. Lieben wir ihn? Nicht so einfach Ja zu sagen. Wir sagen schnell Ja. Ich habe gehört, wie Menschen sagen, oh, wir lieben die Gemeinde, ich liebe die Gemeinde. Nein, sie haben nicht. Vielleicht früher mal, vielleicht, ja. Aber unsere Liebe für ihn muss immer zunehmen. Nicht nur, dass du es mit deinem Mund sagst. Der Herr sagt, diese Leute loben mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Es ist nicht nur, dass wir sagen, ja, ich liebe dich, das ist leicht zu sagen. Aber das muss in unserem täglichen Leben zum Ausdruck kommen. Und der Herr fing damit an, dass er sagte, ich habe dich geliebt. Das heißt, ich habe nie aufgehört, euch zu lieben. Die Liebe ist immer absolut. Das heißt nicht, dass seine Liebe immer zunimmt. Aber nein, wenn er dich liebt, liebt er dich bis ans Ende. Da er sie geliebt hatte, liebt er sie bis zum Ende. Wenn der Herr sagt, ich habe euch geliebt, das ist ein sehr starkes Wort, wenn wir normale Christen sind. Nichts kann ein Herz mehr berühren als die Liebe, Gottes Liebe. Gott liebt dich. Seine Liebe ist erstaunlich. Selbst ihr Kinder müsst wissen, dass eure Eltern euch lieben. Vielleicht korrigieren sie euch. Ihr braucht Korrektur, aber das ist, geschieht aus Liebe. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, du liebst deine besten Freunde, aber wer kümmert sich um dich, wenn du krank bist? Dein bester Freund? Wenn du ein neues Paar Schuhe brauchst, kauft der Freund dir das? Wie steht's damit? Neue Kleider? Kauft dir dein bester Freund Kleider? Gibt dir zu essen jeden Tag? Lädt dich ein, das Restaurant, was du am liebsten magst? Nein. Aber mit dir spielen, ja. Wunderbar, er spielt mit dir. Aber das ist nicht wahre Liebe. Und die Liebe Gottes, die Liebe Gottes ist das Kraftvollste, das Mächtigste. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seine Liebe am Kreuz ist so mächtig. Wir suchen Menschen zu überreden. Er ist der Retter und er starb für dich. Aber ihr müsst Gottes Liebe zu den Menschen bringen. Nicht nur, dass er für dich gestorben ist. Die Liebe Christi drängt uns so, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist und wieder auferstanden. Diese Liebe ist eine drängende Liebe. Aber wenn du sie nicht berührst, dann ist es schwer, irgendwas aufzugeben, weil du diese anderen Sachen so viel mehr liebst als Gott. Die Art und Weise, wie Gott hier anfängt. Ich habe euch geliebt, ist sehr wichtig. Gottes Liebe zu berühren. Verlasst seine Liebe nie. Wenn ich zurückblicke, ich erinnere mich, als der Herr zum ersten Mal mein Herz berührt hat. Das war ganz besonders. Die Bibel wurde zu meinem Kopfkissen. Wir lieben sein Wort. Wir lieben es, Zeit mit ihm zu verbringen. Und als der Herr mich berufen hat, ich erinnere mich, da war ich im Himmel, in den Wolken im Himmel. Seine Liebe füllte mein Herz. Ich schwebte im Himmel. Ganz erstaunlich. Mit solch einer Liebe bist du bereit, alles aufzugeben. Nichts ist mehr wichtig für dich. Nichts. Denn Gottes Liebe hat unser Herz berührt und das verändert alles. Aber wenn unser Herz hart wird und er uns nicht mit seiner Liebe berühren kann, dann kann nichts mehr dich berühren, nichts kann dich ändern. Es ist ein kraftvolles Wort des Herrn hier. Es ist seine Liebe, die uns zu ihm wendet. Diese Gliederung fängt damit an, dass der Herr, oder beginnt damit, der Herr fängt damit an, seinem Volk seine Liebe für sie zum Ausdruck zu bringen. Sie waren so ein halsstarriges Volk, ich auch. Bist du so gut, dass der Herr dich sucht, er liebt dich, ihm gefällt dein Haar und dies und das, deswegen erwählt der Herr dich. Mir gefällt Emanuels Haar und deswegen erwähle ich ihn. Nein, wir sind nichts. Er hat uns erwählt, sogar vor Grundlegung der Welt, heilig und makellos vor ihm zu sein, in Liebe. Das ist schwer auszuloten, diese Liebe. Wenn du ein Priester bist, das Wichtigste, was du kennen musst, ist seine Liebe. Nicht, oh, jetzt muss ich etwas bringen, da bringen. Bring ihm lieber nichts, wenn du ihn nicht liebst. Als meine Enkelin klein war, hat sie mir was Wunderbares gebracht, was da an meiner Jacke klebt. Und ich habe es wirklich genossen, weil es aus Liebe geschah und ich habe es nicht mehr abgenommen. Und als es dann abfiel, hat es einen Fleck hinterlassen. Aber es war aus Liebe. Es ist nicht das kleine Ding da. Wir müssen lernen, dem Herrn zu dienen aus Liebe zu ihm. Und in der Liebe, in seiner Liebe zu uns. Wenn diese Liebe nicht mehr da ist, wird es sehr mühsam. Oh, ich muss wieder ein Opfer bringen. Was soll ich nur das nächste Mal bringen? Oh, jetzt schon wieder Sonntag. Ah, liebe Zeit. Wir müssen wieder die Feste halten. Das ist sehr mühsam. Aber wenn du ihn liebst, lob den Herrn. Es ist wieder Zeit fürs Fest. Es ist wie ein Geburtstag kommt. Dein Papi hat Geburtstag, zum Beispiel. Oder Elisabeth hat Geburtstag. Dann sind alle so froh. Niemand sagt, oh, jetzt ist schon wieder Geburtstag. Das würdest du nicht sagen. Unsere Liebe für ihn ist sehr wichtig. Sie hält uns am Laufen. Lerne. Dies ist keine Lehre. Wenn du diese Liebe für ihn hast, dann zählt nichts mehr.
Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Probleme, Tod, Leben, dies oder das, Verfolgung, Leiden. Nichts kann uns trennen von der Liebe und scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Nichts. Nichts. Lobe den Herrn für diese wunderbare Liebe. Ich komme nochmal zu der Gemeinde von Ephesus in Offenbarung 2. Deshalb sagt der Herr, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Ich habe meine Liebe nicht verlassen, aber du, warum? Du bist meine Braut, die Gemeinde ist seine Braut und er möchte eine herrliche Gemeinde, nicht irgendeine, sondern eine herrliche Gemeinde. Aber sie haben die erste Liebe verlassen. Wenn du diese Liebe einmal verlässt, diese beste Liebe, und er, dann ist er nicht mehr der Erste in deinem Leben, auch nicht mehr die Nummer 2, vielleicht Nummer 5. Und dann, es fängt mit 2 an und geht 3 weiter, bis er bald Nummer 10 ist. Und nach einer Weile ist er nichts mehr in deinem Leben. Er ist nur noch der Retter. Danke, dass du mich gerettet hast. Auf Wiedersehen. Herr Jesus. Lasst uns mit dieser in der Liebe aufhören. Also wir enden hier. Das ist die Summe, das höchste Gebot. Den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit einem kleinen Teil deines Herzens? Nein? Von ganzem Herzen, nicht nur einem Teil. Oft kommt mir das Lied in den Sinn. Was soll ich dir, Herr, geben? Du gabst dich für mich hin. Nicht nur ein Teil meines Herzens, sondern mein alles, mein ganzes Herz will ich dir geben. Das ist das größte Gebot. Von ganzem Herzen. Das bedeutet mit deiner ganzen Seele und der Hauptteil deiner Seele ist dein Denksinn. Wenn du ihn liebst, dann denkst du ihn und vergisst ihn nicht. In jeder Situation willst du als erstes denken, Herr, was möchtest du? Was sagst du hier? Und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Erinnert die Priesterschaft. Das Wichtigste daran ist, dass wir die beste Liebe haben. Er ist die Nummer 1. Nicht dein Mann, dein Ehemann, er ist Nummer 2. Der Herr ist immer Nummer 1. In deinem Eheleben ist der Herr die Nummer 1. Kolosser 1. Er muss den Vorrang haben, überragend in allen Dingen. Lobe den Herrn. Ich hoffe, dieser Punkt ermutigt uns alle. Es ist praktisch, es ist nicht eine Lehre. Wenn Liebe eine Lehre ist, kannst du sie vergessen. Lobe den Herrn. Wir können noch Gemeinschaft haben, Gebet. Amen.